Guten Morgen, ich grüße euch auch ganz herzlich an diesem Ostermorgen. Jesus ist auferstanden und der auferstandene Herr ist jetzt hier mitten unter uns. Und ich wünsche uns allen diese Begegnung mit dem auferstandenen Herr, so wie wir sie gleich in dieser Geschichte lesen und erfahren von Maria Magdalena. Am Anfang vielleicht noch ganz kurz, wir haben das ein bisschen geändert. Wir haben zwischen der Predigt immer ein paar Lieder, die wir dann auch singen. Stimmt dann einfach mit ein. Ich sage die nicht so an. Ich gebe dem Musikteam ein Zeichen. Aber dass ihr nicht wundert, ich habe mir so gedacht, mit Liedern können auch wir antworten auf das, was wir gehört haben. Und die eignen sich da sehr gut dazu. Also herzliche Einladung, dann immer kräftig auch mit einzustimmen. Ja, der Ostermorgen wird uns in den verschiedenen Evangelien unterschiedlich erzählt. Und es sind auch unterschiedliche Leute am Grab gewesen und haben unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Jeder so ein bisschen auf seine Art und Weise und vielleicht auch so, wie Gott wusste, dass er die Menschen ansprechen kann, erreichen kann. Was wir wissen, ist, dass die Frauen die Ersten waren. Die sind früh am Morgen zum Grab gegangen. Das lag auch daran, dass Jesus ja in aller Eile beerdigt wurde, gerade mal so schnell in die Tücher eingewickelt und in das Felsengrab geschoben. Und man hatte noch gar keine Zeit, eine gescheite Beerdigung zu feiern. Denn es ist üblich in dieser Kultur gewesen, dass der Körper einbalsamiert wurde mit wohlriechenden Ölen und Kräutern. Und da war noch keine Zeit zu. Und so sind die Frauen gleich nach dem Schabbat, also an dem Samstag durfte man das ja nicht machen, aber gleich an dem Sonntagmorgen in aller Frühe aufgebrochen, um das nachzuholen, um Jesus noch einzubalsamieren, ihn zu salben und zu ölen. Und sie finden das Grab offen. Und in der Geschichte, so wie sie Johannes erzählt, ist Maria Magdalena die Erste, die da ist. Und sie sieht einfach nur das Grab offen und ist total verwirrt und ängstlich und denkt wahrscheinlich, man hat Jesus aus dem Grab rausgenommen. Und sie läuft zurück zu den Jüngern und sagt, das Grab ist auf. Jesus ist weg. Und dann lesen wir diese lustige Geschichte von Petrus und Johannes, die beide aufstehen und rennen. Und dann schreibt Johannes, der nennt sich hier nicht selber so suffizient, ich war aber schneller als Petrus, so ungefähr, kommt er da am Grab an und stellt sich an dieses Grab und schaut rein und sieht die Leinentücher dort liegen, da wo Jesus hingelegt wurde und das Tuch, das man auf diesem Gesicht drauf hat, dass man so über das Gesicht stirbt, das liegt an einer anderen Stelle, so ein bisschen zusammengeknüllt, anders zusammengelegt. Petrus kommt dann auch an und stürmt dann erstmal in das Grab hinein. Dann traut sich auch Johannes in das Grab. Und das ist schon interessant, denn eine Woche vorher standen Petrus und Johannes an einem anderen Grab, das auf war, nämlich das von Lazarus, wo Jesus Lazarus auferweckt hat. Und Lazarus wurden auch die Binden abgenommen und die lagen da. Und Johannes schaut in dieses Grab, sieht diese Binden, wie sie da liegen und denkt, Moment mal, Jesus lebt. Er ist auch auferstanden. Johannes glaubt, aber er hat noch nicht verstanden, was eigentlich passiert. Vermutlich denkt Johannes, er lebt so wie Lazarus wieder lebt. Lazarus ist ja sozusagen wieder belebt worden und war Mensch und ist dann wieder gestorben. Was anderes konnte man sich nicht vorstellen, denn da steht ja auch, sie hatten ja die Heilige Schrift noch nicht verstanden. Sie wussten das nicht. Und Maria Magdalena war nicht so schnell wie die beiden Männer, die da ihren Wettlauf zum Grab gemacht haben. Sie kam dann schließlich auch ans Grab. Da waren Petrus und Johannes schon wieder weg. Und sie weinte. Sie weinte und sie suchte Jesus. Und dann steht hier, Maria blieb draußen vor dem Grab stehen und weinte. Mit Tränen in den Augen beugte sie sich vor und schaute in die Grabkammer. Da sah sie zwei Engeln in weißen Gewändern dort sitzen, wo der Leichnam von Jesus gelegen hatte. Einer saß am Kopfende und der andere am Fußende. Und die Engel fragten Maria: Frau, warum weinst du? Maria antwortete: Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Maria sucht den toten Jesus. Maria ist noch ganz im Karfreitag, noch ganz in diesem Geschehen, was zwei Tage vorher passiert ist. Sie sucht den toten Jesus. Sie glaubt nicht oder weiß es noch nicht, dass Jesus auferstanden ist. Aber wisst ihr was? Einen toten Jesus finden wir nicht. Den gibt es nicht mehr. Die Auferstehung hat stattgefunden. Und wenn wir, so schwierig das auch manchmal ist, das zu begreifen, aber wenn wir denken, dass wir egal, ob Jesus auferstanden ist oder nicht, dann können wir Jesus gar nicht begegnen. Dann kann er auch uns nicht begegnen. Den toten Jesus gibt es nämlich nicht mehr. Er ist auferstanden. Nach diesen Worten drehte sie sich um und sah Jesus da stehen. Sie wusste aber nicht, dass es Jesus war. Das passiert uns auch oft, ohne dass wir das merken. Dass Jesus gegenwärtig ist, eigentlich direkt nah, berührbar nah, und wir wissen es nicht. Wir erkennen ihn nicht. Wir sind manchmal so geblendet und so voller Tränen in den Augen, aber auch Tränen in unserem Herzen. Da ist manchmal der Schmerz so groß, dass wir nicht erkennen, Jesus ist da. Er ist hier. Und wir vergessen das und sehen nicht Jesus in dem, was wir erlebt haben oder können gar nicht glauben, dass er es ist. Für Maria war das auch so, man sieht ja und erkennt ja oft das, was man erkennen will und von dem man weiß, was es da ist. Und wenn ich Jesus nicht erkennen will, wenn ich nicht damit rechne, dann sehe ich ihn tatsächlich nicht, obwohl er oft da ist. Sie wusste nicht, dass es Jesus war. Jesus sagte sie, also Jesus sprach sie dann an: Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Wen suchst du? Und das ist auch die Frage an uns heute Morgen. Warum seid ihr hier? Wen suchst du? Wen suchst du? Und Maria dachte, es ist der Gärtner. Einmal ist es ja gar nicht so ungewöhnlich, dass er vielleicht tatsächlich der Gärtner ist. Aber auf der anderen Seite steckt in dieser Aussage doch was Wahres. Sie sagt nicht umsonst, es ist der Gärtner. Denn Gott ist ein Gärtner. Er hat die Welt geschaffen. Und das allererste, was er geschaffen hat, war ein Garten, den er angelegt hat. Gott ist ein Gärtner. Er hat die Natur geschaffen mit den Blumen. Er lässt sie blühen. Er bringt den Kreislauf von den Jahreszeiten her. Gott ist ein Gärtner. Und die ersten Menschen, die er geschaffen hat, Adam und Eva, waren berufene Gärtner. Gärtner ist ein heiliger Beruf, wirklich. Denn sie sollten die Erde bauen und bewahren. Es sind Gärtner gewesen, Adam und Eva. Und Jesus jetzt, lesen wir einmal in den Schriften von Paulus, ist der neue Adam. Insofern passt das tatsächlich, was Maria zu Jesus, von Jesus denkt, der ist der Gärtner. Und ist es nicht auch so, dass manchmal leichter ist in der Natur, in der Schönheit von dem, was Gott geschaffen hat und in der Stille, Gott zu erkennen und Gott zu erleben? Manchmal leichter als im Gottesdienst und schon sowieso leichter als im Hektik des Alltages. Ein Sonnenaufgang, ein Spaziergang durch den Wald, am Meer zu stehen und dem Wasser, dem Rauschen zuzuhören. Ich kann mich erinnern, als Kind, ich bin in einem, also das ist jetzt natürlich 50 Jahre her, da war die Lichtverschmutzung noch nicht hoch, aber ich bin auf einem Dorf groß geworden und ich weiß, im Winter der Sternenhimmel, also ich glaube, ich habe in den letzten 30 Tagen nicht so einen Sternenhimmel gesehen, aber ich musste abends im Winter immer zum Bauern gehen und frische Milch holen. Das konnte man damals noch machen, das war alles noch erlaubt, mit der Milchkanne. Und ich weiß, ich bin dann im Dunkeln zurück und wenn dann so eine sternklare Nacht war, habe ich mich extra an einen dunklen Ort in Schatten gestellt und habe da 10 Minuten nur in den Himmel geschaut und habe geweint vor der Schönheit und der Größe dieses Weltalls. Und ich wusste, Gott ist da. Die Natur ist ein Raum, ein Tempel, in der Gott uns begegnen will und auch kann und auch darf. Und dann sagte sie zu ihm, Herr, wenn du ihn weggenommen hast, dann sag mir, wo du ihn hingelegt hast. Ich will ihn zurückholen. Also sie erkennt ihn immer noch nicht. Und sie will an dem Alten festhalten. Sie hat noch gar nicht verstanden, da ist was Neues jetzt. Auch für sie, für Maria. Und das ist auch so ein Moment, den wir alle auch erleben können, wenn wir plötzlich Jesus begegnen. Wenn er unser Herz anrührt, passiert etwas Neues. Und das Alte festhalten ist Dummheit. Wir sollten uns einlassen, auf das Neue, das Jesus gibt, offen zu sein. Da ist etwas Neues. Der auferstandene Herr kann mit dir gehen und kann dir ein neues Leben geben. Aber es ist so, Maria hatte die Augen zu und auch wir haben sie manchmal, also bildlich gesprochen zu, die Herzensaugen zu und auch wir sehen Jesus manchmal nicht. Und es ist so wichtig, immer mal wieder zu beten, Jesus, ich weiß nicht, wo du jetzt gerade bist. Ich sehe dich jetzt nicht, aber öffne mir die Augen, dass ich dich sehen kann. Und es ist interessant, der Moment, wo Maria erkennt, dass es Jesus ist, ist der Moment, wo Jesus ihren Namen ausspricht. Maria. Maria erkennt Jesus nicht, aber Jesus erkennt Maria. Jesus kennt Maria. Und Jesus kennt auch dich. Und er kennt deinen Namen. Und er sieht dich. Auch jetzt in diesem Augenblick spricht er deinen Namen aus. Und Maria hört ihren Namen. Sie ist gesehen. Sie ist erkannt. Und sie erkennt Jesus jetzt und sagt dann, Rabuni, das heißt Lehrer. Rabuni heißt eigentlich der Lehrer. Es ist ein Ehrentitel, er ist nicht einfach nur ein Rabbi, sondern er ist der Rabbi aller Rabbis. Rabuni, der Lehrer. Und das ist auch so. Wenn wir erkannt haben, dass Jesus uns kennt, wenn wir diesen Moment erleben, wo er uns anspricht, dann werden unsere Augen geöffnet und dann erkennen wir ihn auch. Und ist es nicht das Schönste überhaupt am Christsein, diese Intimität, die wir mit Gott durch Jesus haben können, dass er nicht weit weg ist, sondern dass er ganz nah an uns dran ist, dass er unseren Namen kennt, dass er uns berührt. Er kennt deinen Namen. Und ja, Jesus und Maria, sie sieht Jesus und sie schmeißt sich an ihn ran. Sie schmeißt sich an seinen Füßen und will ihn anbeten. Und das ist die einzige Art, auch diesem Ruf zu begegnen, aufzustehen und zu sagen, mein Herr und mein Retter. Mein Jesus, mein Retter, du bist unvergleichlich gut. Und kein Wunder, dass Maria Jesus festhalten will. Jesus sagt zu ihr, halte mich nicht fest. Halte mich nicht fest. In manchen Übersetzungen steht da, berühre mich nicht. Man kann diese Passage in dem Griechischen so oder so übersetzen. Aber berühre dich nicht macht ja keinen Sinn, weil Jesus ließ sich ja dauernd berühren. Halte mich nicht fest. Und ja, da ist dieser Moment, wenn Jesus dir begegnet und dieser Moment, wenn du immer wieder diese Erfahrung hast der Gegenwart Gottes. Wir möchten diesen Moment konservieren und festhalten und der soll nie zu Ende gehen. Diesen Frieden, den man spürt. Aber es kommt dann auch wieder die Zeit, wo wir loslassen müssen und wo wir im Alltag sind und wo wir Gottes Auftrag erfüllen müssen. Aber halte mich nicht fest, bedeutet auch noch was anderes. Jesus ging ja die letzten 3 Jahre vorher mit einer kleinen Gruppe von Jüngern. Und Maria Magdalena gehörte zu diesem engsten Kreis dieser Jünger. Und das wünschte ich mir ja auch manchmal, ne? Dass wir nicht so einen unsichtbaren Jesus haben, sondern so, dass er jetzt hier wäre und würde jetzt so diese Predigt halten und würde mit nach Hause gehen und würde uns helfen und immer mal ein Wunder tun und so. Und das hat ja Maria Magdalena erlebt. Aber indem Jesus sagt, halte mich nicht fest, heißt es auch, halte das Alte nicht fest. Es war gut, aber jetzt kommt was anderes. Jesus sagt, ich muss hinauffahren zu meinem Vater im Himmel. Jesus setzt sich auf den Thron und aus diesem kleinen Kreis der exklusiven Jüngerschaft will Jesus eine große Gemeinde bauen. Er will in der ganzen Welt bekannt werden. Nicht nur Maria soll angesprochen werden, sondern du solltest auch angesprochen werden. Und indem Jesus hier sagt, halte mich nicht fest, dachte er an dich. Denn wenn Maria Jesus hier festgehalten hätte, wüssten wir das heute nicht. Und wir könnten ihn nicht erleben und könnten ihn nicht kennenlernen. Jesu Plan war größer als nur 3 Jahre in Israel das Evangelium zu verkünden. Jesu Plan war, die Welt zu retten. Und Jesu Plan war auch, dich in diesen Plan mit einzuschließen. Halte mich nicht fest. Und auch wir leben manchmal so in dieser Spannung, in diesen Momenten, wo wir wissen, Jesus ist da. Und dann aber auch, ja, wir sind auch gerufen, in die Welt hinauszugehen. Das Wort zu verkünden, Jesus zu bezeugen. Denn das ist das, was Jesus als nächstes sagt. Halte mich nicht fest, aber geh zu meinen Brüdern und Schwestern und richte ihnen von mir aus. Ich gehe zu meinem Vater und zu eurem Vater und zu meinem Gott und zu eurem Gott. Und Maria ist die erste Person, die Jesu Auferstehung bezeugt. Die erste Person, die von Gott, von Jesus, dem auferstandenen Herr, eine Nachricht bekommt, dass Jesus der Herr der Welt ist, dass Jesus bei Gott ist. Maria ist die erste Missionarin, die erste Predigerin dieses Evangelium, dieses auferstandenen Herrn. Und das ist deshalb so ungewöhnlich, weil Jesus hier eine Frau beruft. Jeder in dieser Kultur, der eine Botschaft hätte, die wichtig wäre, hätte einen Mann genommen. Frauen galten nicht als würdig oder als fähig, wirklich die Wahrheit zu sprechen. Frauen waren das nicht vergönnt. Vor dem Gericht galt ihr Wort nicht. Aber Jesus spricht hier Maria an. Er legt diesen kostbaren Schatz dieser Botschaft in ihr Herz, in ihr Mund, in ihr Hand. Jeder von uns ist angesprochen. Keiner ist zu unwürdig. Keiner ist zu schwach. Keiner ist zu gering. Jeder ist angesprochen. Jeder bekommt diesen Schatz. Niemand ist zu unwürdig. Geh zu meinen Brüdern und Schwestern. Auch wir sind Gesandte in diese Welt. Dieses Osterfest ist ein Osterfest. Aber wir können diese Botschaft weitergeben an unsere Nachbarn, an unseren Freunden. Wir können ihnen erzählen, was wir erlebt haben. Denn das heißt dann auch, Maria Magdalena ging zu den Jüngern und das Erste, was sie sagte, sie erzählt, ich habe den Herrn gesehen. Ich habe den Herrn gesehen. Und sie erzählte, was er zu ihr gesagt hat. Aber zuerst quillt ihr Herz von dem über, was sie erlebt hat mit Jesus. Sie hat Jesus gesehen. Und lasst uns auch das immer wieder tun. Zu unseren Nachbarn, zu unseren Freunden, zu unserer Familie hingehen und sagen, ich habe Jesus erlebt. Er ist da. Und ich weiß, er kann auch dein Leben verändern. Und er kann in dein Leben kommen. Dieses Osterfest, dieser Ostermorgen ist nicht auf heute Morgen beschränkt. Wir können jeden Tag ein Ostern erleben und auch jeden Tag ein erstes Ostern, indem wir antworten auf das, was Jesus uns anbietet, auf diesen Ruf, wenn er deinen Namen ruft. Das ist das eigentliche Osternfest. Die Auferstehung. Jesus sagt, wenn wir ihn aufnehmen und mit ihm gehen, ist es wie aus dem Tod ins Leben hineinkommen. Es ist ein neues Leben. Er spricht sogar mal von einer neuen Geburt. Und das ist tatsächlich so. Die Begegnung mit diesem auferstandenen Herrn verändert etwas in uns. Und durch den Heiligen Geist, den Jesus uns gibt, leben wir in einer Kraft, in dieser Auferstehungskraft, anders als vorher. Weil Jesus uns nicht verlässt, er immer da ist. Paulus sagt, die gleiche Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt in euch. Die gleiche Kraft, die Jesus auferweckt hat, lebt in dir. Und das ist Ostern. Das ist das Fest des Lebens. Und das wünsche ich jedem von euch. Immer wieder neu und vielleicht auch gerade zum ersten Mal. Und vielleicht geht es auch so, ich meine, Jesus nicht erkennen, das liegt ja nicht immer daran, dass ich ihn nicht erkennen will. Manchmal ist es ja auch so, dass wir Dinge erlebt haben in unserem Leben, dass ich denke, okay, mit dem Jesus will ich nichts zu tun haben. Vielleicht hast du in der Kirche, oder ja, natürlich, ich weiß ja, was auch in der Kirche passiert. Und wir kennen diese ganzen Skandale und Missbrauchsskandale. Und du hast recht, wenn du sagst, mit diesem Jesus will ich nichts zu tun haben. Aber das ist auch nicht der Jesus, der dir begegnet. Wir brauchen das, dass für uns die Augen geöffnet werden, dass dieser Jesus, der vor dir steht und mit dir Gemeinschaft haben will, dass der dich liebt. Und dass er gut ist und einen guten Weg mit dir hat. Und dass dieser Jesus da ist und gegenwärtig ist und mächtig wirkt. Wir werden gleich ein Lied singen, da heißt es, wird er angesprochen als Wundervollbringer, Verspreche-Einhalter. Und Wegbereiter, Waymaker. Und das ist er. Und ich wünsche das von euch, wünsche ich mir für euch, dass ihr das erlebt, dass ihr herausgeht in dieser Kraft und mit dieser Kraft des auferstandenen Herrn. Und ihr seid gesendet. Es gilt auch für uns, das nicht festzuhalten. Und damit ihr euch erinnert, dass ihr Gesendete seid und auch in den Spuren von Adam und Eva gehen dürft als Gärtner, bekommt ihr von mir ein kleines Samentütchen mit Vergissmeinnicht. Nehmt es mit als Gesandte. Geht hin, erzähle, was du erlebt hast, meinen Brüdern und Schwestern, sagt Jesus. Für die Kinder habe ich hier noch einen kleinen Osterhasen. Ich habe hier die euch das verteilen. Genau. Nehmt euch gerne eins und verstreut in, ich habe gelesen, es sind 100 Samenkörner drin von Vergissmeinnicht. Also, reichlich Blütenfrucht, die ihr verstreuen könnt. Aber nehmt nicht nur den Samen mit, nehmt auch das Wort von Jesus mit, dass er dich kennt, dass er auferstanden ist, dass er lebt.